Hallo zusammen. Endlich im Dazwischen mit Simi Will. In meinem neuen Podcast sprechen wir über alles. Zum Bügeln, beim Abwasch, beim Essen. Immer hörbar. Simi Will dazwischen.
So, hier ist der Podcast mit Frau Simi und einem wehrlosen älteren Herrn, der ihr Opfer ist.
Der aber noch Haare hat.
ja,
immer
in der
noch
Türkei.
Hammer aussieht.
In der Türkei kann man die sich günstig einpflanzen lassen.
Ich weiß, da wärst du nicht der Erste.
Oder? Das ist Haartourismus.
Da ist doch die FDP, die ganze FDP fährt doch dahin, oder?
Ich glaube sogar Jürgen Klopp war da.
Stimmt, aber Jürgen Klopp liebe ich trotzdem.
So, weißt du, ja, das macht diese ganze FDP-Geschichte komplett kaputt.
So, hier, Hajo Schumacher, warum bist du bei Dazwischen mit Simi Will? Erstmal Intro, so geht's schon mal los. Hallo Gruppe, hallo ihr lieben Zuhörer da draußen, willkommen zu einer neuen Ausgabe von Simi Will, dem Dazwischen-Podcast. Simi Will mit euch dazwischen, ihr wisst schon, beim Bügeln, beim Spülen, beim Schlafen könnt ihr uns zuhören. Es geht um die Irritation, es geht um das Dazwischen im Alltag, es geht um die besonderen Sachen, die man sonst nicht merkt und so weiter und so fort, die Geschichten erzeugen und was Leben so spannend macht, nämlich das, was nicht so einfach zu verstehen ist, finde ich, weil ich als Sapiosexuelle ja immer schon alles sowieso weiß und deswegen ist es für mich besonders wichtig mit dem Dazwischen. Heute, ich bin auf Heimatbesuch in Berlin, ich bin in Schöneberg und sitze bei Hajo Schumacher, Dr. Hajo Schumacher.
Liebe Simi,
welcome.
Ja, welcome müsste ich ja eigentlich sagen, weil du dich eingeladen hast.
Richtig.
Es ist total lustig, wie du dann so mit deinem Forscherinnenblick durch die Wohnung streifst und so ein bisschen, ich weiß nicht, mit so einer Mischung aus erfreut und enttäuscht sagst, das ist ja ganz anders, als ich mir das vorgestellt habe.
Ja.
Ist das schon dazwischen?
Das ist dazwischen for beginners.
Okay, danke, ja,
so,
hab's gemerkt.
Ja, hier ist nämlich total durcheinander, hier liegen ganz viele Bücher.
Das ist kein Durcheinander.
Wie nennst du das sonst?
Vielfalt.
Vielfalt.
Das ist Diversity, das ist das neue Deutschland. Es gibt tatsächlich Studien, jedenfalls, also ich habe die nie gelesen, aber ich erzähle es immer weiter, dass aufgeräumte Schreibtische zum Beispiel ein Zeichen von Charakterschwäche sind. Weil man glaubt ja immer, man findet dann Sachen schneller wieder. Stimmt aber gar nicht.
Nee, die müssen das so machen.
Das Chaos erfordert viel mehr Gehirnkapazität. Wo hatte ich denn dieses Stück Papier noch liegen und so? Also du musst dir viel mehr merken, auch dein räumliches Gedächtnis und so. Und kennst du diese Clean Desk Policy? Also, dass man, wenn man abends von seinem Schreibtisch aufsteht oder mittags, du wahrscheinlich mittags, dass da nichts mehr liegt. Nichts mehr zu tun, dass alle Mappen, alles, was irgendwie nach Arbeit aussieht.
Also, ja, ich habe davon gehört, aber bei mir bleibt es so.
Ja.
Ich lege immer das, was ich zuletzt gemacht habe, oben auf. Das ist alles.
Ich habe das zumindest so weit perfektioniert, dass ich mir die Aufgaben für den nächsten Tag dann schon hinlege.
Das
so als Gedächtnisstütze.
Ja, genau. Mit 5 Notizen drauf, Dings anrufen.
Arbeitest du mit To-Do-Listen?
Manchmal.
Die nie kürzer werden, die immer länger werden?
Ja, manchmal schon. Aber im Moment bin ich ja medikamentös eingestellt auch. Ich nehme Sertralin, ja.
Wogegen ist das?
So, das ist für.
Ewige Jugend?
Für. Nee, das hat mit Jugend wenig zu tun.
Ozempic zum Schlucken?
Antidepressiv.
Ach komm.
Ja,
weil ich immer
mit Depression zu tun hatte.
Ich dachte, ich würde da reichen als Stimmungsaufheller.
Nein, aber ich sehe dich ja zu selten.
Und ist das gutes Zeug?
Ja, es macht nicht fett. Es macht nicht fett.
Ach was?
Ja.
Stimmt, das kann ich bestätigen.
Weil ich habe gegoogelt.
Toll aus.
Ha, so, Scherz mal. Ich sehe müde aus, weil ich Schlafstörungen habe.
Gar nicht.
Schläfst du gut?
Nicht mehr. Nicht mehr. Ich habe keine Ahnung, ob das mit Lebensgewohnheiten, Alter, Berlin. Meine Frau Suse, die du ja auch kennst, die behauptet, es habe mit der Stadt zu tun.
Okay. Weil sie so eine Waldfrau ist?
Ja, weil sie ja, man erzählt sich ja immer Geschichten. Ich weiß gar nicht, ob man wirklich zu den Ursachen vordringt, sondern man hat einfach so Konzepte im Kopf und die erfüllt man dann. Das Spannende ist, wir waren ja jetzt 10 Wochen in Südamerika. Wir haben ja unseren gemeinsamen 60. Geburtstag quasi unterwegs gefeiert.
Nein, du hast die 60?
Ach, hör auf. Und wir haben gesagt, bevor wir jetzt irgendwie so eine bekloppte Party, weißt du, so 120, so oh, und trotzdem noch Unruhestand. Nee. Finde ich ganz, ganz schlimm. Außerdem lädst du dann auch Leute ein, die du eigentlich vielleicht auch, ja, so in der Zwischenzeit. Also auf jeden Fall haben wir gesagt, wir nehmen die Kohle und verbraten sie ganz egoistisch in Argentinien, Chile und Peru. Und da haben wir sehr, sehr unterschiedlich geschlafen. Wir waren durchaus auch mal in, wie sagt man, besseren Häusern. Aha. Wir waren aber auch in so Tiny Houses, in so Überseecontainern, wo wir auch mal eine Woche gearbeitet und gepennt haben. Und ich habe keinen Rhythmus, kein belastbares Muster entdeckt, ob es die Bettenlänge, also Licht spielt natürlich eine Rolle, ne? So eine geschlossene Gardine ist schon ganz hilfreich, wenn man schlafen will. Aber ich habe zum Beispiel in Buenos Aires, da haben wir eine 8-spurigen Straße gewohnt in so einem Airbnb. Ich habe geschlafen wie ein Baby. Ach. Es war sauheiß, es gab Mücken, die Klimaanlage rauschte die ganze Zeit. Ich habe trotzdem geschlafen wie tot. Ja, dann. Und in so einem ganz so, weißt du, in so einem super feinen Hotel mit so ganz so mundgeklöppelten so Matratzen und so alles, konntest unter 17 verschiedenen Kopfkissen auswählen und so. Mhm. Da habe ich ganz beschissen geschlafen. Es war draußen, es war ruhig, es war dunkel. Erkläre mir das Muster.
Ja, nee, verstehe ich.
Also wie schläfst du?
Ich weiß es auch nicht. Ich schlafe patchwork-mäßig. Ich gehe relativ früh ins Bett, weil ich müde bin, logisch.
Ja, und dann drei, vier Stunden.
Ja, 3 Stunden. Und dann bin ich aber wach wie, was machen wir denn jetzt noch?
So, komm.
Ja, also so und könnte Fenster putzen, was ich aber dann nicht mache, logischerweise.
Ja, das war also noch von letzter Woche gut, ja.
Genau. Und schlaf dann nochmal nach einer Stunde Bares für Rares im Laptop gucken, zum Kopf leer machen.
Also du guckst dann.
Ich guck dann irgendwas.
Dann sagen ja diese Wahrnehmungsexperten, das blaue Licht vom Rechner ist nicht gut.
Also das ist
du solltest lesen, gut. Du solltest lesen. Das macht schneller wieder.
Ja,
ich schaff's aber auch nicht.
Ja, ich habe stapelweise Bücher auch. Es gibt so vieles, was
Bares
ich lesen
für Rares.
Will. Aber ich gucke Bares für Rares.
Das finde ich aber hart.
Ja, das ist hart, weil da ist für mich die Welt in Ordnung. Du musst nichts denken.
Ja.
Ich schalte das ein und dann kommt eine Vase und was steht denn da drauf?
Ja.
Und das ist mir mal aufgefallen, dass ich mich darauf total einlassen kann.
Mhm.
Und dann sofort die Rübe ausschalte und kein...
Ist das nicht mit Horst Lichter?
Ja, schlimm.
Der macht mich aggressiv.
Der macht mich auch, das ist mittlerweile wirklich schwierig.
Ich finde auch Männer mit so einem Bart immer ein bisschen, also...
Aber lass uns das Thema wechseln. Ich glaube, ich habe auch in jedem... Dazwischen. Warum du für mich übrigens dazwischen bist, ist, weil, weißt du, wie ich dich damals für meine Show hier in Neukölln zu meiner Kneipentalkshow gecastet habe? Ich habe dich gesehen bei Lanz. Bei Markus Lanz, weil seinerzeit habe ich tatsächlich Lanz zum Einschlafen geguckt. Ne? Ist wirklich so. Markus statt Horst, genau. Was gar nicht so schlimm, vielleicht steige ich wieder um bei der Gelegenheit. Aber anyway.
Haben wir schon mal eine Überschrift für den Podcast. Ne?
Genau.
Ich finde, Markus statt Horst ist eigentlich...
Warum nicht lieber Markus statt Horst?
Ja.
Zurück zu Markus.
Ja.
Genau. Und ich habe mal wieder da so, irgendwie bin ich bei Lanz hängen geblieben und dann saßt du mit deinen damals noch wildem Haar.
Ach, das war noch die Mattenzeit.
Ja, nee, es war so eine Übergangszeit, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
Ewig, ja.
Ja, und ich dachte, du seist, weil ich die Bauchbinde immer verpasst habe, weil ich dann irgendwie eingeschlafen bin und immer, ich habe nie gelesen, wer du bist. Und irgendwann habe ich das dann mal mitgekriegt und ich dachte immer, du bist ein älter gewordenes Model. Weißt du so? Und hast jetzt ein Buch geschrieben und deine Frau hat einen Verlag. Weißt du so?
Ja,
du hast
aber
selber nichts drauf
so
auf der Pfanne.
Ne?
Aber sieht gut aus und hier so Segeltörn am Wochenende.
Ja.
Und
so Gunter Sachs für Arme.
Gunter Sachs für Arme, voilà.
Nehme ich.
So.
Wir beenden das jetzt hier an dieser Stelle.
Und dann habe ich wirklich gedacht, weil ich fand dich natürlich auch attraktiv, weil Männer mit Haare in meinem Alter, die auch noch ganze Sätze formulieren können, gute Stimme, ziemlich groß, alles klar. Und dann habe ich dich gegoogelt, recherchiert und dann habe ich einen Schreibstube gefunden im Netz und habe da mal angefragt, der Herr Doktor, weil ich irgendwann natürlich die Bauchbinde gesehen habe, dass du kein Model, sondern Journalist bist.
Ja, es ist so ähnlich.
So ähnlich, ja. Und dann, genau, und dann habe ich eine E-Mail-Freundschaft mit deiner Sekretärin angefangen.
Carla.
Carla Mönig. Mhm. Mönig.
Ja, die ist nicht, wir haben uns friedlich getrennt.
Okay,
vor der Pandemie.
Lange miteinander.
Ja, sie war schon für mich zuständig. Sie hat mich schon betreut, da war ich noch beim Spiegel. Das war noch in den 90er Jahren. Wow. Wir beide waren da schon geboren, aber deine jugendliche Zuhörerschaft natürlich noch nicht.
Nein, natürlich nicht.
Carla und ich sind lange Jahre durchs Leben gegangen und dann hat sie einen... Ach, das führt auch zu weit.
Dann hat sie jemanden kennengelernt,
geheiratet? Ja. Ja, nee, Heirat weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall war der Plan dann, glaube ich, mit dem Wohnmobil immer da zu stehen, wo die Sonne scheint.
Okay.
Und das finde ich erstmal grundsätzlich ein super Plan.
Unterstützenswert.
So wie du, ne?
Ja, ich bin nach Trier gegangen.
Das Sonnenloch Europas.
Das Sonnenloch Europas, auf jeden Fall. Die Diaspora Europas.
Sag mal, und zwischen Berlin und Trier ist ja auch ein Zwischenraum, ne?
Das ist ein großes dazwischen. Ja. Die gesamte, einmal quer durch die Republik, wenn man das so genau sieht, geografisch betrachtet.
Wo steigst du denn da um?
In Koblenz.
Koblenz, Koblenz, wie der Lateiner sagt.
Früher gab es mal eine ICE-Verbindung.
Ja.
Die gibt es jetzt nicht mehr.
Berlin-Koblenz?
Nein, Berlin. Nee, ich glaube, das ging... Ich weiß es gar nicht mehr. Ich bin ja früher immer zu Weihnachten, bin ich ja auch immer nach Trier gefahren.
Da warst du aber so dun auf dem Glühwein, dass du nicht gemerkt hast.
Genau.
Weißt du, warum ich drauf komme? Weil ich bin ja Eisenbahnerkind, was ich ja häufig und gerne und auch mit einem gewissen Stolz erzähle. Und ich bin jetzt die letzten Wochen wieder mal, weil ich für mein neues Buch, für unseren Krimi so ein bisschen Promo-Lesungen mache, wieder viel mit der Bahn unterwegs gewesen. Und du weißt ja selber, man denkt, Berlin ist Hauptstadt, aber in Wirklichkeit ist es so ein Nest am östlichen Rand der Republik. Wenn du von hier irgendwo hin willst, ist es immer eine Tagesreise. Es sei denn, du willst nach Hannover, Hamburg oder Leipzig. So. Alles andere ist eine Tagesreise, inklusive der Bahn, die daraus dann auch noch was Längeres macht. Führt dazu, dass fast kein Zug pünktlich ist, führt aber auch dazu, dass du ganz viele Zwischenräume, sagen wir es positiv, geschenkt kriegst. Mhm. Also neulich hing ich zum Beispiel 2 Stunden so gegen Mitternacht auf dem Kölner Hauptbahnhof rum. Mhm. Das ist ein Dazwischen.
Ja.
Oder du sitzt in diesem verdammten Zug und solltest eigentlich schon vor einer Stunde am Südkreuz angekommen sein, aber er steht immer noch in Halle, weil der Zugführer den Umgehungsplan
oder
noch nicht gefaxt
gekriegt.
Oder man
weiß gar nicht, warum, das gibt's auch.
Aber du hast ganz viele dieser nicht genutzten, nicht eingeplanten Zeiten.
Das ist richtig.
Und ich finde das total spannend. Ja. Ich bin inzwischen sogar fast ein bisschen dankbar dafür, weil es Planungen unmöglich macht. Du musst einfach hier und da Übernachtungen einplanen, ein bisschen mehr Puffer. Früher, als die Bahn noch pünktlich war, konntest du ja, keine Ahnung, um 6.40 Uhr im Hauptbahnhof einrollen und wusstest, dann noch schnell in die U-Bahn und dann bist du pünktlich irgendwo. Das kannst du heute alles vergessen.
Ja, das stimmt.
Du brauchst mindestens eine Stunde mehr. Das
aber
führt
das,
aber dazu,
das
dass
verstanden,
du so...
wenn du sagst, ich komme 2 Stunden später zu der Lesung? Oder?
Nein, das wird natürlich nicht verstanden. Ich bin ja pünktlich, deswegen fahre ich 2 Stunden vorher los.
Ach so.
Das heißt aber, wenn der Zug dann tatsächlich pünktlich ist und ich um 18 Uhr auftreten soll, aber um 16 Uhr schon in Trier bin, was mache ich denn dann?
Das könnte ich
und das ist total, ja, aber das ist total lustig, weil ich habe inzwischen so Parks kennengelernt. Oder ich laufe dann zu Fuß, wo ich sonst vielleicht eine Bahn oder ein Taxi oder einen Roller genommen hätte oder sowas. Und ich bin total dankbar für diese Zwischenzeiten, weil es entschleunigt mich.
Siehst du, und das ist ja das Thema. Das dazwischen, da passt das, dass ich eben immer behaupte, im Dazwischen ist das Leben oder das kleine Glück, wenn du so ganz kitschig willst, weil es einen so bewusst macht, weil es eben nicht planbar ist.
Genau.
Ne?
Ja.
Und wir wollen ja alle immer so ein abenteuerliches Leben, aber die Miete sollte pünktlich auf dem Konto sein und die neuen Accessoires in der Wohnung oder am Leibe, die hätte ich dann auch gerne.
Die Schwimmkerzen vorm Wochenende.
So. Und es ist alles, ich denke so, dass so vieles inzwischen so verproduktisiert ist, dass eben alles irgendwie ein Produkt ist.
Ja, auch veroptimiert, ne?
So, ja, veroptimiert war aber schon vor 20 Jahren. Ja, da war ja schon diese ganze Nummer. Und dieses Entschleunigen, dann haben sie ja das Entschleunigungsthema zwischendrin auch mal zum Thema gemacht.
Stimmt.
Jetzt ist aber aus dem Entschleunigungs dazwischen schon ein Produkt geworden.
Stimmt.
Es ist ja jetzt schon, kommen Sie, entschleunigen Sie für nur 300 Euro pro Übernachtung bei uns im Entschleunigungsinstitut. Ne, in der Villa Hügel in Trier, ja. Oder ne, oder was weiß ich, Villa Hügel ist übrigens ein ganz tolles kleines Schnickschnack-Hotel in Trier, das will ich jetzt nicht misskreditieren.
Aber die steht doch in Essen, aber okay, egal.
Das ist eine andere Villa Hügel, das hier das heißt Hügel, weil es einfach nur auf dem Hügel liegt, glaube ich.
Verstehe. Du verbindest damit also eine Kapitalismuskritik. Du würdest sagen, die Verwertungslogik unseres Systems erlaubt eigentlich gar keinen dazwischen, weil das dazwischen ist unproduktiv, ist ungeplant, ist nicht effizient.
Das würde ich nicht sagen. Wenn das kapitalistische System das dazwischen erst entdeckt hat, dann ist das dazwischen auch kaputt. Weil dann ist das dazwischen, fahren Sie mit der Bahn. Sie erleben 2 Stunden Pause am Kölner Hauptbahnhof, genau. Lernen dabei Land und Leute kennen
unserer Achtsamkeitscoach-App.
So.
Bewusster und Köln kennenlernen um Mitternacht.
Come on in our train and feel in dazwischen.
Feel so. In between.
Diese in between, ja. Genau. Das ist so das, ne? Und ja, ich habe jetzt auch, als ich überlegt habe, wie nenne ich denn den Podcast, was ist denn mein Thema, ne?
Ja.
Und dann mit dem dazwischen bin ich nicht die Einzige, weißt du? Dann habe ich irgendwie mal gegoogelt, es gibt 1000 Dazwischen-Formate irgendwie. Ach, ja klar.
Echt wahr?
Es ist alles schon mal da gewesen.
Mhm.
Und deswegen mache ich das so, wie ich das mache.
Sehr gut.
Und nicht so, wie sich das gehört.
Mhm.
Also so dieses, ich versuche bockig zu bleiben.
Das ist sehr schön.
Im Alter.
Ich finde, übrigens, dass mir auch noch so gerade einfällt, man kann das dazwischen einladen. Man kann es provozieren, man kann es zulassen. Also es passiert nicht, sondern es gibt eine gewisse Aufgeschlossenheit fürs Dazwischen.
Mhm.
Ich sag dir mal ein Beispiel.
Ja.
Es ist total irre, was einem alles in den Kopf kommt mit diesem Dazwischen. Abgesehen davon, der Platz in meinem Leben ist zwischen den Stühlen. Okay, ein kleiner Haiku, den ich soeben entworfen habe.
Wahnsinn.
Ich war vor, wann war denn das, vor 3 Jahren, da war noch Pandemie, bin ich eingeladen worden zu einem ja selbstorganisierten Schreibworkshop. Also Menschen, die mit Schreiben ihr Geld verdienen, Romanautoren, Sachbuchautoren, Drehbuchautor und so weiter, haben sich wirklich am Arsche des Propheten auf einem Gut in Mecklenburg getroffen. Da kann man auch nicht weg, um sich da auszutauschen. Wie machst du das? Wie sehen deine Verträge aus? Wie machst du Werbung auf Instagram? Und. Wir haben einfach eine Menge voneinander gelernt. Unter Effektivitätsgesichtspunkten hätte ich da nicht hinfahren dürfen, müssen, sollen.
Mhm.
Weil es hat Geld gekostet, es hat Zeit gekostet, es hat Reise gekostet und es waren Menschen, die kannte ich eigentlich gar nicht.
Mhm.
Also in einer klassischen Verwertungslogik hätte das in meinem eng getakteten Leben eigentlich nichts zu suchen gehabt. Und ich komme deswegen drauf, weil ich dieses Dazwischen wirklich eingeladen habe. Es war ein Dazwischen zwischen 2 größeren Jobs. Es war aber auch kein Urlaub. Es war irgendwie so, es war ungeplant, es war unorganisiert. Ich wusste nicht, was auf mich zukommt. Hatte aber den Riesenvorteil, genau deswegen hatte ich auch keinen Plan. Ich hatte auch keine Agenda, keine To-Do-List, sondern ich habe mich total auf das eingelassen, was da jetzt gerade passierte, von dem ich aber nicht wusste, was es sein würde. Da habe ich Michael kennengelernt. Das ist der Drehbuchautor. Wir sitzen zusammen an unserem 2. gemeinsamen Krimi. Was ich damit sagen will, in diesem Zwischen, in diesem Inzwischen, dazwischen, ist es passiert.
Steckt Energie drin.
Total.
Mhm.
Aber du musst, also ich muss mich dann dazu zwingen, auch so alle Satellitenschüsseln, die ich so habe, so dann auch aufzurichten.
Schreiben, 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 zurück zu dem. Weil ich habe ja gesehen, dass du einen Krimi geschrieben hast.
Ja.
Und da habe ich gedacht, jemand, oh, ich bitte darum. Und wenn jemand ein Buch geschrieben hat, dann will er auch immer darüber reden. Also,
Habe ich doch schon.
Ja, ich
habe doch gerade Michael unsere Brokeback Mountain Geschichte schon erzählt.
Wie heißt
erzählt.
Es denn, das gute Stück? Zeig
das
mal.
Das heißt, nur der Tod ist schneller, laufende Ermittlungen. Es ist natürlich ein Läuferkrimi. Aha. Und der Kommissar heißt Perpedes.
Perpedes.
Ist das nicht lustig?
Witzig.
Oder?
Fast so witzig wie der Männerspagat.
Ja. So, guck mal, jetzt signiere ich das, während du über der nächsten Frage brütest.
Ja.
Für meine
Ja.
Sexgöttin.
Ah, jawohl.
Und ich schreibe da mal keinen Namen hinter.
Genau. Herrlich.
So, das wirst du doch
so,
bestimmt.
So, da mache ich ein Foto von, warte.
Ja, dann schreibe ich dann doch Semi hin, oder?
Ja, genau, schreib jetzt noch Semi hin. Dann mache ich ein Video, wie du Semi schreibst. Siehst du?
So. Das hier ist ein Herz, sieht ein bisschen aus wie eine Schmeißfliege, aber egal.
Ja, es ist ein kryptisches Herz.
Guck mal hier.
Sehr schön.
Ja, kannst du auf eBay jetzt nicht mehr verkaufen, weil da hat jemand drin rumgeschmiert.
Ja, ich versuch's dann mal zum Einschlafen mit dem Lesen. Du hast ja, hast du ja vorgeschlagen.
Harte Konkurrenz, Bares für Rares gegen dieses Buch. Ich verliere, habe keine Chance gegen den Horst.
Gegen den Horst kommst du nicht an.
Ja, ich wusste immer, dass das dein Beuteschema ist.
Ach, alles.
Also erzähl.
Ja, genau. Jetzt bin ich raus.
Also der Kommissar ist auch zum Beispiel zwischen vier Frauen.
Das dachte ich mir jetzt.
Ist das nicht irre?
Das ist irre.
Er hat eine Mutter, die so eine erste zarte Form der Demenz entwickelt, die ihn früher trainiert hat, weil er ein erfolgreicher Jugendläufer war.
Okay.
Er hat eine Freundin, die ihn verlassen hat.
Aha.
Er hat eine Kollegin, die ist noch neu und wie sich das in Berlin gehört, natürlich ein Transmensch.
Ach so.
Und die vierte Frau ist eine Geflüchtete aus der Ukraine, die sich mit so kleinen Illegalitäten über Wasser hält. Und zwischen diesen vier, und dann gibt es noch eine fünfte, das ist eine Influencerin. Und der arme Kerl, Mitte 30, hormonell noch bestens im Saft, aber weil er zu viel Sport und zu viel Polizei gemacht hat, so menschlich noch so ein bisschen unbeholfen, der ist jetzt zwischen diesen fünf Frauen. Und die zerren alle an ihm rum. Und also das ist zwischen plus Kontrollverlust.
Okay.
Zwischen wie vielen Männern bist du gerade so hin und her gerissen? Also,
also ich bin im Moment zwischen zweien hin und her gerissen.
Gott, bist du langweilig.
Zwei Kater natürlich, was soll's denn sein?
Ja. Einer
aber
kastriert.
Es gibt in Trier Tatsache einen superschönen Typen, das ist der Tibor.
Ja.
Der Tibor ist Pferdezahnarzt.
Nein.
Ja. Und ist ein relativ kleiner Mann mit einer extrem großen Nase.
Ja, daran kann man ja vieles ablesen.
So ist es. Ich bin ja, wie du weißt, sapiosexuell.
Ja, du bist Forscherin. Ja?
Ich bin Forscherin, so ist es.
Ja.
Und Soziologin und Psycho und so weiter.
Ja.
Übrigens ganz kurz, ich habe hier jetzt dein Buch aufgeschlagen.
Ja, und du hast auch schon den Klappentext gelesen.
Klappentext,
Profi.
Nee, Foto geguckt, weil ich habe tatsächlich früher Bücher nach der Optik der Autoren gekauft.
Und ich glaube, damit hast du genauso eine hohe Trefferquote wie mit der Bestsellerliste, oder?
So ist es. So ist es.
Würde ich mal vermuten.
Ja, definitiv.
Ja.
Gut, zurück. Ja, nein, es läuft gar nichts, aber ich habe ja das Glück, dass meine Libido einfach seit 30 Jahren auch irgendwie eingeschlafen ist. Habe ich dir schon mal erzählt?
Ja, aber das habe ich dir damals schon nicht geglaubt.
Ja, mal sehen, was so kommt.
Ja. Du,
ich bin offen für einen dazwischen.
Trier ist doch auch so ein Nest, oder? Ich glaube, da gibt es wahnsinnig viele Swinger-Clubs und
ich glaube nicht. Ich weiß nicht.
Teuer Sex-Positive-Partys.
Gibt es sowas in Trier? Bitte persönliche Nachrichten an mich. Nee, aber Swinger-Partys, das war noch nie mein Ding. Ich war einmal in so einem Schloss.
Ja.
Und ich bin zu verklemmt dafür. Kann sein. Ich bin nur mitgefahren.
Ach so.
Ich habe mir das nicht gemerkt.
Du hattest das Auto.
So, ja, ich hatte den Wagen, weißt du, genau. Ich hatte den Wagen.
Da komm, Simi fährt. Die bleibt dann im Auto sitzen.
Genau.
Wir machen zwei Tage Party.
Die trinkt ja nicht, die
fährt.
Genau.
Ja. Okay.
So, nee, also das ist, ich bin dann mehr so die Romantik-Fraktion, ganz ehrlich, weil ich habe auch so viel schlechten Sex in meinem Leben gehabt, das reicht.
Ja, das war in Neukölln.
Und immer dieser Leistungsdruck und dieses Ding und nee, ist mir zu anstrengend. Aber ja.
Weißt du, was mir noch bei Zwischen einfällt?
Ja.
Erwähnte es, glaube ich, schon, Gattin und ich, wir beide sind 60 geworden.
Ja.
Und wir stellen fest, also Suse, die Psychologin, die meine Frau ist, beschäftigt sich viel mit so Lebensphasen und was das so mit einem macht. Und wir haben festgestellt, nicht besonders neu, aber trotzdem hilfreich, es gibt zwei Stadien oder zwei Phasen, wo sich was verändert. Das eine, völlig klar, du bist der junge Mensch und wirst irgendwann aufgenommen in die Gruppe der Älteren. Entweder der Krieger oder der Mütter oder der, was weiß ich, geschlechtsreifen Frau. Es hat immer häufig was mit Zeugungsfähigkeit zu tun. So, und irgendwann ist diese Zeugungsphase dann vorbei. Mit 60, also klar gibt es immer noch irgendwelche Hengste, die dann noch tolle Dinge machen, aber da würde ich mich mal nicht zurechnen, schon aus wohlverstandenem Egoismus. Und das ist die zweite Phase. Das erste ist diese Initiation. Ne? Da wird man dann beschnitten oder die jungen Männer müssen in den Wald und da irgendwelche wilden Tiere fangen. Es gibt aber auch diese zweite Phase, vielleicht am Ende so des Arbeitslebens, der Zeugungsfähigkeit. Das ist auch nochmal eine Initiation. Und zwar verabschiedest du dich dann aus der Gruppe der, naja, der Krieger zum Beispiel und trittst dann in dieses Stadium, ich sag's jetzt mal ganz vorsichtig, der Weisheit ein.
Ja.
Dann bist du auf einmal Stammesälteste, dann bist du der Senat, dann bist du da irgendwo eine dieser Menschen, die am Feuer, am Lagerfeuer sitzen und den Jungen nicht ungefragt, auf gar keinen Fall ungefragt, aber irgendwie sowas Miraculix, Gandalf, Yoda-haftes.
Ja.
Und das ist für mich auch mit meiner Vorstellung von Männlichkeit ein irrer Schritt, den ich total unterschätzt habe. Dieses, lass die Krieger, also jetzt zum Beispiel als Medienmensch, ne?
Ja.
Lass doch die jungen Menschen da in den Redaktionen ihren Kram machen. Du musst das nicht mehr alles kommentieren, du musst das nicht mehr alles redigieren,
aber du
musst
das nicht mehr alles besser.
Wenn mich jemand drum bittet, ja. Aber dieses Ungefragte, und ich merke gerade, also ich als Selbstständiger, Halleluja, habe damit zum Glück nicht so viel zu tun, aber in Redaktionen merkst du gerade, und egal ob das Spiegel, Zeit oder meine Funke-Zeitung sind oder so, du merkst diesen Umbruch, dass die 60-plus-Leute, so wie ich, die einfach auch eine völlig andere Haltung zu Zeitungsmachen, zum Internet. Wir sind papiersozialisiert. Wir finden Instagram immer noch irgendwie komisch, nachdem wir uns gerade mit Facebook angefreundet haben. TikTok, oh Gott. So, also, ne, du merkst, wir sind nicht mehr so ganz up to date und wollen es eigentlich auch gar nicht mehr. Und es ist eine total peinliche Situation, so wer sagt's, Opa. Ne, so, komm jetzt, bleib uns mal hier unter den Füßen weg, wir können das schneller. Glaubst du, dass wir irgendwann mal in 10, 20 Jahren sagen, boah, das war so eine Zwischenzeit, so, es gab so eine Phase, da gab es schon Google, das hat sich dann so, und dann kam irgendwann die KI und da gab es nur so ein paar Jahre dazwischen, wo wir dachten, das war's jetzt mit diesem Internet, wir haben uns dran gewöhnt, jeder hat sein Handy, jeder hat so seine Apps, mit denen er rumfummelt. Ich habe das Gefühl, wir sind in diesen Umbruchzeiten wie diesen, ist ja ein permanentes dazwischen. Also mir fällt ja eines auf, das war mir als meckernder Mensch gar nicht so bewusst. Das haben mir meine Jungs so langsam beigebracht, dieses, was ja unserer Generation nicht so ganz fremd ist, dauerndes Weltuntergang.
Ja.
Also wir hatten den sauren Regen, wir hatten Tschernobyl, wir hatten den Kalten Krieg, Atom und weiß der Geier was alles, AIDS und so weiter. Und ich glaube tatsächlich, ohne es gewollt zu haben, haben wir unsere Kinder auch mit diesem Unterton von, boah, alles ganz fürchterlich. Das ist mir neulich, ich erzähle jetzt mal eine Geschichte aus diesem berühmten Nähkästchen. Meine Gattin ist ja Naturtherapeutin, die geht ja mit ihren Klienten gerne nach draußen. Und egal wann wir irgendwo durch welche Gegend gefahren sind, sobald da irgendwo ein Baum stand, hat sie so ganz traurig so von unten, vielleicht aus dem Auto oder vom Rad so hochgeguckt und gesagt, ha, dem Baum geht's aber auch nicht gut. Das war so ein Automatismus, so ein Reflex, mit dem sie einfach nur sagen wollte, ja, Klimawandel, zu wenig Regen, weiß der Geier, aber das war so eingebaut. Und ich habe sie ein paar Mal darauf hingewiesen, weil wir haben eine ganz, ganz schlimme Abmachung in unserer Beziehung. Wir weisen uns gegenseitig auf Dinge hin, die uns beim anderen, bei der anderen auffallen ohne dass wir daraus einen 72-stündigen Beziehungskrieg machen.
Oh, sehr gut.
Weil wenn ich zum Beispiel sage, also sie mir echt, ich finde dich wirklich toll, aber diese Brille sieht so scheiße aus. So, ja.
Ja.
Dann hast du mindestens zwei Möglichkeiten, darauf zu reagieren. Du kannst mich für alle Ewigkeit hassen oder du kannst sagen, danke, ein wertvoller Hinweis. Was ich damit mache, weiß ich noch nicht. Mhm. So, und tatsächlich hat Suse inzwischen realisiert, dass das ein Muster ist. Das ist ja immer das Interessante, als einer Psychologin psychologische Hinweise zu geben. Aber sie hat gesagt, ja. Stimmt. Mhm. Dieses Klimathema ist so eingebaut in meinem Kopf, dass ich an jedem einzelnen Baum versuche, das dann auch festzumachen. Und das jetzt übertragen auf unsere Kinder, wenn wir bei jeder Gelegenheit, wenn wir gerade vom Geldautomaten kommen und sagen, oh boah, Finanzkrise, Inflation, weiß der Geier was, ja? Also, oder bei jedem Happen, den du isst, da ist ja bestimmt Dioxin drin oder ja, das andere da, Glyphosat oder, dann dürfen wir uns nicht wundern, dass unsere Kinder einen, ich würde mal sagen, verhaltenen Zukunftsoptimismus haben. Die haben 20, 30 Jahre von ihren Eltern gelernt, dass alles scheiße ist und alles den Bach runtergeht. Das ist tatsächlich so eine Form von Wohlstandsverlosung. Man kann Verwahrlosung.
Wohlstandsverwahrlosung, ja.
Wohlstandsverlosung aber, ist auch hübsch. Ja.
Aber ich, du darfst nicht vergessen, sag ich jetzt mal, die Kids, deren Eltern sich einen Scheißdreck drum kümmern, wie die Welt ist. Davon gibt es auch viele.
Die von Elon Musk.
Die nicht wohlstandsverwahrlost werden, sondern die, keine Zeit für dich, was willst du jetzt, so. Und die orientieren sich nur an Influencer-Scheiße.
Klar.
Es ist so.
Ja,
und,
ja, ja.
Und ich denke, auch so, was wir von unseren Eltern mitbekommen haben, vieles davon mag ich jetzt im Alter auch, ehrlich gesagt. Es gibt Sachen, ich bin super kritisch geworden, weil meine Eltern mir immer gesagt haben, du musst in der Spur gehen, es gibt nur schwarz und weiß, das ist richtig, das ist falsch und diese Adenauer-Erziehung.
Dann gibt es ja keinen dazwischen.
So, und was habe ich? Ich habe einen ausgeprägten Dazwischenkomplex. Und das finde ich eigentlich geil.
Weil das ungeordnet ist.
Weil ich immer alles unordentlich machen muss und da ganz viel finde dahinter in dieser Unordnung.
Ich stelle gerade fest, wo du von Eltern redest, es gibt auch so eine Zwischenzeit in unserer Familie, wahrscheinlich in ganz vielen deutschen Familien, zwischen 1933 und 1945. Mhm. Meine Eltern beide Anfang der 20er Jahre, der 1920er Jahre geboren, also die wären heute über 100, waren, wenn man es rechnet, so im besten Teenageralter, als die ganze Nazi-Scheiße war. Das heißt, meine Mutter hatte einen langen blonden Zopf und war im BDM, mein Vater hatte eine Uniform und war für die Wehrmacht im Westen, also der musste zum Glück nicht Richtung Russland. Mhm. Über diese 12 Jahre haben die nie ein Wort verloren. Mhm. Nie. Sondern sie waren die folgsamsten, artigsten, gehorsamsten Bundesbürger nach 45, die man sich vorstellen kann. Also sie hätten nie falsch geparkt, immer wählen gegangen und. Das führt mich aber zu einem anderen Thema, weil mich das gerade so besorgt. Margot Friedländer, sagt dir was, eine Holocaust-Überlebende, die hier in Berlin gerade, ich sag's mal ein bisschen respektlos, von Veranstaltung zu Veranstaltung gereicht wird. Man fragt sich immer, nützt sie wirklich dem, was wir vermitteln wollen oder schmückt sie nicht auch die Veranstalter? Egal, das lassen wir offen. Aber jetzt überleg mal, wenn die letzten Zeitzeugen aus der Nazi-Zeit. Die letzten Zeitzeugen werden irgendwann in diesen Jahren, wir lesen das überall, der Holocaust-Überlebende, sterben jetzt alle weg. Und dann sind wir in einer Zwischenzeit, wo diese Nazi-Gräuel so langsam in diese Schwarz-Weiß-Phase der Geschichte eintreten. Weil in dem Moment, wo du keine Zeitzeugen mehr hast, ja, wird das so historisiert. Es ist dann nur noch Stoff in Geschichtsbüchern, in diesem Fall natürlich auch schon ein bisschen in Filmen. Aber da verändert sich was. Ich glaube, die Zeitzeugen, die den Zweiten Weltkrieg und das sogenannte Dritte Reich miterlebt haben, die konnten noch was vermitteln. Die konnten noch was erzählen. Steven Spielberg hat doch da dieses riesen Shoah-Projekt gemacht, wo er mit den ganzen Überlebenden dann noch die Interviews geführt hat, auch um sowas zu konservieren. Und trotzdem, die Nazi-Zeit ist nicht mehr in unserem täglichen Leben verankert durch die Überlebenden, ist aber auch noch nicht so weit historisiert wie zum Beispiel, ich sage jetzt mal, der 30-jährige Krieg.
Ja.
1648 geendet, das sind dann 376 Jahre.
Die Outlander-Zeit.
So, das ist aber auch ein ganz komisches Zwischenstadium. Mhm. Und die Vorstellung, dass die Nazi-Zeit in 300 Jahren womöglich genauso komisch betrachtet wird wie
Napoleon.
Napoleon. Ja.
So. Da denke ich immer, das habe ich letztens auch noch überlegt, weil Napoleon ja auch in Trier was gemacht hat. Und habe ich mir gedacht, weil Napoleon war ja auch so ein größenwahnsinniger, total kranker Typ,
genau,
ja, der irgendwie die ganze Welt besitzen wollte und ist gescheitert. Man kann ihn jetzt nicht vergleichen, aber die Wahrnehmung von einer historischen Person ist ja heute auch so, dass man sagt, Napoleon war ja so ein kleiner irgendwie Dingstar-Typ.
Aber eigentlich doch ganz.
Ne? Aber der hat ja auch
so. Und überall sind Boulevards nach ihm benannt und er kriegt Denkmäler aufgestellt und so weiter.
Ja,
genauso wie die Pharaonen, die haben Zehntausende von Menschen verrecken lassen, weil sie, um diese bekloppten Pyramiden zu bauen.
Ja.
Heute gucken, oder der Kölner Dom oder deine Trierer Bauwerke.
Porta Nigra, Amphitheater.
So, die sind alle von irgendwelchen Sklaven irgendwann mal von miesest
die
abgepressten Steuern Geldern errichtet
worden. Die
Bäder
hatten Fußbodenheizung und die Fußbodenheizung in den Thermen waren Sklaven, die da unten geheizt haben.
Wir reden heute nur noch über diese Bauwerke und referieren irgendwelche Namen von irgendwelchen Potentaten. Kein Mensch redet mehr über diese Sklaven.
Mhm.
Und das finde ich eine ganz komische Zwischenzeit, in der befinden wir uns jetzt gerade im Verhältnis zur Nazi-Zeit.
Ja.
Ich habe daraus jetzt noch keine weiteren Schlüsse gezogen, ich stelle es einfach nur fest.
Ich glaube aber, dass Geschichte sich halt sowieso immer wiederholt. Es wiederholt sich ist jetzt gewagt. Ich glaube Menschen, also ganz ehrlich, ich glaube, dass Menschen doof sind. Menschen sind die Gattung auf der Welt, die es am wenigsten braucht. Ganz ehrlich.
Aber dafür sind sie ganz schön robust. Also
ja, aber das sind Kakerlaken auch.
Ja klar, genau. Der Vergleich ist
nicht. Das
sind
Kakerlaken auch und Ratten, die sich dann auch zusammenrotten.
Mhm.
Und es gibt mehr Ratten als Menschen unterirdisch, unter den Städten und so weiter und so fort.
Irgendwann fressen sie sich gegenseitig auf bei Dichtestress.
Aber die Ratten sind auch solidarisch, haben also beides, sind schon auch Rudelwesen, aber fressen sich zur Not,
wenn es eng wird,
gegenseitig auf.
Das werden wir auch tun.
Wir denken aber, dass wir das nicht tun. Tucholsky, aktuell hat der Robert Stadelober hat so ein tolles Buch gemacht mit Tucholsky-Texten und vertont die auch. Und da sind es, ich kann jetzt nicht original zitieren, aber dann sind wir mal ganz, ganz nett und dann denken wir gleich, wir sind gut.
Mhm.
Weißt du so?
Mhm.
So
ist
nicht korrekt zitiert, das ist so, steht auf dem Deckblatt und das ist wohl so ein Tucholsky-Ding. Und das spricht mich total an, es führt alles zu weit, weil dann bin ich wieder bei dem Thema, wir machen aus dem Guten ja auch schon wieder ein Produkt.
Klar.
Weil kaum habe ich wem geholfen, gründe ich eine Stiftung.
Klar.
Und mit der Stiftung kaufe ich mir ein Fragezeichen. Ne?
Und
hole mir einen runter auf mich.
Auf Instagram und freue mich an den Likes.
Mache ich auch. Mache ich ja selber auch. Siehste. Dauernd. Ne? Mache ich dauernd. Und das ist, glaube ich, vielleicht auch gar nicht so das Schlimme. Das Schlimme ist, dass wir vergessen, den ehrlichen Aspekt daran mitzuspielen.
Darf ich mal eine steile These versuchen? Bitte. Weil ich musste gerade an Olaf Scholzens Zeitenwende denken, weil wir da auch ja irgendwie in so einer Zwischenphase leben. Wir dachten ja jahrzehntelang, dass uns eigentlich nichts passieren kann. Ne? Mhm. So von Freunden umgeben und wir sind doch jetzt alle regelbasiert und machen das jetzt mit Verträgen und Abkommen und brauchen uns nicht mehr totzuschießen. Krieg ist Kulturtechnik des vergangenen Jahrhunderts.
Ja.
So, jetzt stellen wir fest, dass der Imperialist Putin irgendwie so die schöne russische Tradition weiterführt, einfach mal jedes Jahr ein anderes Land zu überfallen, einfach so, weil er es kann.
Mhm.
mal abgesehen von seinen Psychodingern. Das heißt aber, wir leben ja jetzt auch gerade in so einer Zwischenzeit zwischen einer totalen Entmilitarisierung, so von wegen, boah, Bundeswehr brauchen wir nicht, die installieren jetzt nur noch Brunnen und Flachbildschirme und so, das sind die Guten, so eine Art THW international. So, und auf einmal sponsert Rheinmetall, ja, die Konstrukteure des Leo, des Panzers, des Legendären, sponsern Borussia Dortmund. Das wäre vor 3 Jahren völlig undenkbar gewesen. Die Fans hätten das Stadion abgerissen. Heute zucken wir und sagen, naja, ist ja unser Börsenstar Rheinmetall. Jetzt haben wir schon kein, jetzt haben wir schon kein Google und kein Microsoft. Jetzt haben wir wenigstens mal Rheinmetall.
Ist schon krass.
Oder? Aber das ist ja auch so eine Zwischenzeit. Auf einmal,
ja.
Ich mache mir zum ersten Mal seit 30 Jahren Gedanken darüber, ob meine beiden Söhne, 30 und 19, die im, wie sagt man, im Wehralter sind.
Wehrtauglichen Alter.
Was würdest du tun als Mutter? Würdest du dir die, also wenn es denn tatsächlich ernst wird.
Ich würde wegziehen und immer
würde man sich die beiden unter den Arm klemmen und
wegrennen.
Oder?
Ja, selbstverständlich. Nee,
weil also die Vorstellung, Krieg, dass die in der Uniform jetzt Krieg, an der polnischen Uniform, Grenze
Kampf, nein, das
sich
geht
von
alles
russischen
nicht.
Gleitbomben zerfetzen lassen.
Nee,
auf der anderen Seite verlangen wir von den Ukrainerinnen und Ukrainern, dass sie unsere Freiheit verteidigen, wollen aber selber den Arsch nicht hinhalten.
Ich habe dazu keine Meinung. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll.
Ich auch nicht. Ich genauso mache ja nur geht's so
mir mit dem
Fenster auf.
Mit dem Gaza-Thema ist dann das nächste Ding. Da wissen auch immer alle Bescheid. Ich habe all die Jahre den Konflikt gar nicht verstanden. Ja, so. Und deswegen, ich muss ehrlich sagen, ich habe so eine, wie sagt man, so eine Vermeidungshaltung entwickelt.
Aber das ist auch eine Zwischenzeit.
Ja.
Das alte Modell mit Gaza und Westjordanland funktioniert nicht mehr. Wir wissen noch nicht, wie das neue aussieht.
Ja, wir wissen aber auch nicht, und das bitte ich zu beachten, was mich immer ärgert, dass wir in dem Konflikt oder dass wir im Konflikt uns nicht anmaßen können, von außen zu sagen, wer da gut und wer da böse ist.
Das tue ich, habe ich gerade nicht getan.
Nein. Ja. Aber das wird an vielen Plätzen gemacht.
Ja, leider auch an Universitäten.
Und das finde ich schwierig. Das finde ich total schwierig und da will ich nichts mit zu tun haben, weil das für mich nicht fair ist. Ich kann da nicht von außen drauf gucken und sagen, was da ist. Ich kann sagen, ich finde das schrecklich, dass Israel so krass zurückschlägt, weil ich das immer schlimm finde, egal wer gegen wen kämpft, jetzt wird abgerechnet oder so. Also diese Rachenummer geht einfach nie, erzeugt mehr Rache.
Das ist das eine und das andere ist, da will ein Regierungschef seinen Arsch retten, weil er genau weiß, wenn er nicht mehr Regierungschef ist, dann
Netanyahu.
Ja klar, siehe Trump, dann warten da noch so ein paar Verfahren wegen Korruption und anderer Sachen. Das heißt, aus persönlichem Interesse einer einzelnen Figur werden da Zehntausende von Menschen. Auch.
Ja. Es ist
mit. Ich schmeiße das jetzt einfach mal so in die Runde, ohne es zu bewerten, aber du machst einen ganz interessanten Punkt. In unserer Medien- oder vor allen Dingen auch Social Media getriebenen Welt, wenn du eine Dazwischenhaltung hast, so wie du, die gerade sagst, ich kann das nicht sagen, ich kann jetzt, da fehlt mir das Wissen und ich weiß nicht was alles, ich kann jetzt nicht sagen, der oder die oder so. Ich bin wirklich dazwischen, zwischen den Stühlen.
Ja.
Kannst du auf Social Media vergessen, kriegst du keinen Klick für.
Nee.
Ne? Also dazwischen ist nicht, aber es ist nicht populär.
Ja.
Schwarz oder weiß, ne? Ja. Bist du Team Israel oder bist du Team Gaza/Hamas?
Ja.
Wenn du sagst, ey,
und Gaza ist ja auch nicht Schrägstrich Hamas, sondern
so oder ne?
Ja,
jetzt
aber
wird's
in
noch
der
mal
in der
komplexer.
Wahrnehmung. Ja.
So, ne? Ja. Also dazwischen ist eine, ich finde eine ist keine Komfortzone.
Nee, es ist keine Komfortzone, aber es ist eben das Lebendige.
Ja, da passiert's. So,
da passiert was, genau.
Die schönste Zwischenzeit, finde ich, hat mein Kompost. Nein, wirklich.
Da entsteht dauernd Neues.
Aber du siehst es nicht. Das ist total irre. Du schmeißt im Herbst da, was weiß ich, dein Laub und deinen Rasenschnitt und Essen und also Kram, Küchenabfälle, Kaffee. Schmeißt du drauf und ein halbes Jahr später ist da
Leben drin.
Kompost, Leben, Würmer, Zeug. Steckst die Hand rein und es ist warm. Weil da Prozesse
Reibung
ablaufen.
Erzeugt Wärme.
Ja, und du siehst von außen, aber es ist halt ein Haufen.
Ja.
Und es ist total irre, was da passiert.
Ja.
Und das passiert auch zwischen.
Ja.
Wenn man einmal anfängt mit diesem Dazwischenthema.
Richtig. So, jetzt sage ich noch was, wie lange reden wir denn eigentlich schon? Jetzt weißt du so.
Wir sind bei 50 Minuten.
Ah ja. Also hier steht auf deinem Buch nochmal,
ja,
von Achilles, laufende Ermittlungen, nur der Tod ist schneller, ja, laufen, Lachen und Spannung, die seltene Kombi kenne ich nur von Achilles, sagt?
Mickey Beisenherz.
Mickey Beisenherz ist das. Mhm. Per Pedis. Ja, toll, habe ich ein neues Buch.
Ja, und vor allem, ich habe tatsächlich heute, am Tag, an dem wir uns treffen, habe ich doch tatsächlich Kapitel 25 dem lieben Michael, den du ja hinten auf unserem Foto siehst, ja, geschickt. Der ist Drehbuchautor.
Okay.
Das ist übrigens auch toll.
Michael Mais halt.
Genau, weißt du, wo der 20 Jahre lang gearbeitet hat?
Lindenstraße.
Genau, Klassiker. Hast du gerade gelesen, du Hund. Lindenstraße muss man nicht mögen, aber wer da Drehbuch geschrieben hat, der weiß, was er tut.
Auf jeden Fall.
Und Michael ist eine solche Hilfe. Ach, Hilfe ist völlig untertrieben. Eine zweite Säule. Und Michael zum Beispiel stand oder ist jetzt das Verbindungsglied zwischen mir und dem Krimi. Ich wollte immer ein Krimi schreiben, das war so ein Lebensziel, so Bucketlist.
Okay.
Ich kann es aber nicht. Weil als Journalist kann ich immer nur Kurzstrecke. Als Journalist muss ich immer sofort raustrompeten, was ich alles weiß.
Aha.
Wenn du ein Krimi schreibst, dann musst du das, was du weißt, möglichst spät erzählen. Man
und
nennt es Spannung.
Spinnen.
So, und Michael kann das. Der kann so lange Strecke, der kann Marathon. Aha. Und ich kann nur so 100 Meter Sprint. Das heißt, zwischen mir und dem Krimi kam dieses Missing Link Michael. Und er freut sich total, dass ich Bock habe, an irgendwelchen Sätzen rumzuschrauben. Das findet er Zeitverschwendung.
Mhm.
Das ist ein bisschen so wie Autopolieren. Ne? Kann man machen, muss man nicht. Und ich bin froh, dass der einfach mir das alles so vorportioniert, dass ich nicht so weit denken muss. Das ist mir immer ein bisschen unheimlich. Weißt du übrigens, was ich gefunden habe in Vorbereitung auf diesen historischen Nachmittag? Warte, bleibst du?
Ja. Nein, ich weiß nicht, was du gefunden hast. Was macht er jetzt? Oh, geil!
Das
liebe Gruppe, das muss ich auf jeden Fall fotografieren.
Also ich erkläre mal, weil es ist ein Podcast,
warte,
das ist ja immer ein bisschen
Moment,
schwierig.
Moment, ich mach mal Video jetzt.
Also datiert vom 22. September 2019. Da drüber steht für Hajo, hier mit Kuli, siehst du?
Ja,
und da steht
warte.
Von Franziska.
Und
jetzt fragen wir uns alle, Franziska von Almsig, Franziska von Will. Nein, Franziska Giffey.
Genau.
Die hat nämlich dich gemalt. Guck mal, da unten, da hat sie noch mit Doktor unterschrieben. Doktor,
da hat sie noch den Doktor
das
gehabt.
Das war noch Zeit, ne? Hat sie, ich finde ja mit Doktor unterschreiben. So,
du könntest
so
ja auch mit Doktor.
Ja,
du
es, ist ja
einen
Namens,
Doktor
es ist ja Namensbestandteil,
auch.
Aber
ja,
ich finde es trotzdem ein bisschen affig.
Doktor Hajo
so, und diese, das ist nicht, ich hätte zuerst gedacht, es ist Greta Thunberg, aber nein, es ist ihre jüngere Schwester, Simi. Und zwar gab es das, als du noch Fernsehen gemacht hast, als du das deutsche Fernsehen noch revolutioniert hast hier im Valentinstüberl. Da waren die Gäste angehalten, dich zu malen.
Genau, im Dalli-Dalli-Teil der Show.
So unfassbar untalentiert. Ich glaube, mein Bild von dir ist das mit Abstand hässlichste. Und das finde ich gar nicht so schlecht. Also für
ja,
eine Politikerin.
Ganz niedlich, ja.
Und überleg dir mal, das ist gerade mal 5 Jahre her.
Und das
was
haben wir
inzwischen alles irre passiert ist.
Das ist irre. Eine Pandemie.
Sie
Europa
war Bürgermeisterin.
Und sie war
jetzt
Bürgermeisterin.
Ist sie nur noch Senatorin. Sie war Doktorin. Ja. Jetzt ist sie es nicht mehr. Innerhalb
ja
von 5 Jahren.
Ja.
Sie war the rising star of Sozialdemokratie.
Und sie war eine ganz tolle Neuköllner Bürgermeisterin. Das,
ja, das
war sie wirklich.
Viele. Ja. Weißt du eigentlich, warum hier so eine Kartoffel noch drauf ist?
Das ist keine Kartoffel. Franziska hatte als Franziska Giffey
ja
als Familienministerin
ja
Gast in meiner Show war. Ich glaube, da war sie Familienministerin.
Ja.
Hatte sie mir aber so einen Neukölln-Button mitgebracht.
Okay.
Und hat mich live in der Show zur Ritterin von Neukölln geschlagen.
Nein.
Ja. Und dieses
warum
Bild hast du ja auf einer Versteigerung ersteigert.
Ja, ja, ich hab da unsinnig viel Geld für
ja
bezahlt.
Ja, ich weiß es noch, für einen guten Zweck, nämlich
ja
für das Fernsehformat Simi Will.
Ja.
Und genau.
Hat dufte geklappt.
Ja, dufte geklappt.
Ja, genau. Das habe ich immer noch. Ich hätte es rahmen sollen,
geil,
oder?
Ja.
Ja, gut. Okay. Und Es steht da oben neben der Mona Lisa. Ich finde, da gehört es hin.
Oh, wow.
Du, was? Du und Mona.
Ja, Mona und ich, klar.
Zwischen Mona und Simi passt kein Blatt.
Dazwischen. Ja, super. So, jetzt haben wir dein Buch auch kurz beworben.
Ich denke, das wird die Auflage
total erhöhen. Also es kaufen dann, hallo Trier, bitte kaufe, nur der Tod ist schneller, laufende Ermittlung, ein Kriminalroman,
ja,
von Achilles. Achilles ist nämlich Hajo Schumacher.
Erschienen und Michael Maisheit.
Und Michael Maisheit, ja, der Mann, der uns ganz viel Lindenstraße geschrieben hat.
Geschenkt hat. Immer wenn Bares für Rares zu Ende geguckt ist, dann kann man nochmal alte Lindenstraßenfolgen gucken.
Genau. Und Achilles lesen.
Ja, genau.
Achilles lesen.
Deshalb habe ich dir eins geschenkt. Sag mal, super, was waren zum Schluss, das interessiert mich total, ja, was waren bei deinen dazwischen Recherchen, Abenteuern, was ist am meisten hängen geblieben? Was hat dich am meisten, am schwersten, am nachhaltigsten beeindruckt?
Was hat mich beeindruckt?
Irgendeine Erkenntnis.
Also die
außer Erkenntnis, den vielen Glückskeksweisheiten, die du, ja, jetzt die zum du, Besten
die du
gegeben
jetzt
hast.
So, ja, rausgehauen hast. Also ich weiß gar nicht, ob das jetzt ein bewusstes Dazwischending ist, aber ich denke, dazwischen hat mich froh gemacht, weil ich irgendwann entdeckt habe, dass ich ja ein Dazwischen haben kann. Mhm. Die Entdeckung des Dazwischens war für mich, setze ich gleich mit, ich kann mich jetzt leiden.
Ach komm.
Ja.
Ach komm.
Weil ich habe ja auch ganz viel Therapien gemacht, wie meine Zuhörerschaft schon weiß, weil ich damit hausieren gehe.
Ja, natürlich.
Von der Analyse bis zum Verhaltenstherapie. Danach habe ich gemacht nochmal psychoanalytische, tiefenpsychologische Therapie.
Also du hast schon ein bisschen Spaß dran, oder?
Ja. Und zwar hat meine Analytikerin mal zu mir gesagt, zu einer Zeit, als ich noch gar nichts damit anfangen konnte.
Kommen Sie aber nie wieder!
Nein, sie hat zu mir gesagt, Frau Simon, wenn Sie mal kapiert haben, dass das Leben endlich ist, dann sind sie geheilt. Und das habe ich im Dazwischen nochmal auf dem Schirm gehabt. Und jetzt mit der Konfrontation mit dem Alter meiner Eltern, dem Thema, warum ich mich ins Dazwischen von Trier begeben habe, weißt du so, habe ich das so für mich auf dem Schirm. Und
also ein bisschen Frieden.
Frieden
machen
mit mir selber, aber auch so ein bisschen, ich merke, dass ich so bei mit zunehmendem Alter auch gerne so ein bisschen pastoral unterwegs bin und denke, ich bin froh und ich will, dass die anderen auch irgendwie froh werden, beziehungsweise, ey, guck mal hier und guck mal da. Ich bin quasi, also Steffi Stahl, diese Psychologin, diese berühmte.
Das innere Rind.
Das innere Rind. Steffi ist eine ganz tolle und der bin ich auch sehr dankbar, dass ich bei ihr nämlich meine Podcast-Folgen jetzt künftig aufnehmen darf. Und Steffi möchte mit mir über so einen bestimmten Menschentypen irgendwann mal reden, weil sie sagt, sie glaubt, ich bin so eine. Und das ist,
aha, und jetzt wird's ja noch mal
das
spannend.
Ist eine ganz schöne Störung. Sie nennt es auch nicht Störung, sie nennt es Persönlichkeitstypen. Ja, was ich aber sehr sympathisch finde.
Aber was
finde,
ist jetzt an dir besonders? An dir ist natürlich ganz vieles besonders.
Nein, aber das
was
ist
sagt
so dieses,
Frau
ich
Stahl.
Bin happy, wenn andere lachen. Ich bin froh, wenn andere sich wohlfühlen. Geboren aus einer Not, dass ich früher immer dachte, ich muss es allen recht machen, damit ich geliebt werde. Ja. Dieses Gefühl, mir geht's gut, wenn ich sagen kann, dass es anderen gut geht. Dass ich dafür gesorgt habe, dass die anderen Spaß haben. Ne? Also so.
Altruistisch.
Aber nicht, nee. Ego, narzisstisch. Ich will ja dafür geliebt werden. Und
also
ich werde dafür geliebt.
Der Altru-Narzissmus.
Der Altru-Narzissmus, die Kombination.
Wir haben was Neues erfunden.
So. So, und das ist so das Ding, genau. Und das habe ich, das verbinde ich auch mit dem dazwischen. Ist die Frage jetzt irgendwie beantwortet? Nee,
aber es war eine schöne, Geschichte.
Nee, war aber auch schön. Wie war nochmal die Frage? Vielleicht kann ich es dir beantworten.
Mir fällt da schon wieder was auf, auch das so eine Transformation ist ja auch nur ein anderes Wort für permanentes Dazwischen.
Ja.
Dieses Gönnen können, was ja im Kölschen irgendwie so ein feststehender Begriff ist, ich stelle fest, dass ich das vielleicht auch mit meiner protestantischen Herkunft ganz lange nicht konnte. Weil wenn es Menschen gut geht, übersetzt auf protestantisch, heißt, die haben einfach noch nicht genug hingeguckt. die haben einfach auch noch nicht genug gearbeitet. Also wenn man in diesem calvinistischen Sinne Arbeit und Geld verdienen als Gottesdienst betrachtet. Ne? Wenn ich besonders fleißig bin, bin ich besonders gottesfürchtig. Menschen, denen es gut geht, die womöglich in der Sonne sitzen und sich am Gemächt kratzen, die sind keine guten Christen, weil die leiden nicht an Arbeit, an Fleiß und so weiter. Das heißt, eigentlich müsste man die, denen es gut geht, die müsste man eigentlich verachten, weil sie faul sind, weil sie den Müßiggang frönen. Das ist eine Denkfigur, die klingt total bescheuert, gebe ich sofort zu, aber sie hatte mich jahrzehntelang im Griff.
Ja.
Weil ich das irgendwie so gelernt habe. Und dieses Loslassen und zu sagen, selbst wenn ich mit 2 Zentnern Ziegelstein auf dem Rücken irgendwelche Treppen hochsteige und da sitzt jemand auf der Treppe und spielt Mundharmonika, ihn nicht zu hassen oder sie, sondern zu sagen, hey, schön, dass du mir wenigstens ein paar Takte Musik machst, während ich die Ziegelsteine raufschleppe.
Genau.
Früher hätte ich gesagt, du faules Schwein, ja, ich racker mich hier ab und du kriegst wahrscheinlich nur Stütze.
Und da sprichst du auch was an, das ist, ich bin ja katholisch sozialisiert, aber in so ähnlichen Zeit. Und die Katholiken, bei denen ist es ja ähnlich, aber die sind noch missgünstiger und sind noch mehr schwarz-weiß, behaupte ich jetzt einfach mal.
Dann kennst du die niedersächsischen Protestanten.
Und mit Schuld auch unterwegs. Ja. Ich meine, der Unterschied bei uns war aber, wir können uns freikaufen. Wir können uns freikaufen, ihr nicht.
Nein, das stimmt. Genau.
Aber was ich auch leider gelernt habe von dieser Kirche ist, den sich ständig im Vergleich zu befinden.
Ach.
Der ist besser, der ist nicht besser, ich bin besser, der ist besser. Und was hat der, was ich nicht habe und. Und diese Vergleicherei, die bin ich auch mit durch mein ständiges Dazwischen irgendwann losgeworden, ein Stück weit.
Ja.
Taucht immer mal wieder auf, wenn ich eine schwache Phase habe, aber so über weite Strecken bin ich das ganz gut losgeworden.
Da möchte ich nochmal meine Psychologinnenfrau zitieren, die sagt genau das, dieses ewige Vergleichen setzt dir erstmal ein Bewerten voraus. Das heißt, du bewertest den oder die andere und dann auch dich selber. Am Ende willst du natürlich in deiner Eigenbewertung gewinnen, musst also den anderen irgendwie herabsetzen, damit es dir in diesem Vergleich gut geht.
Genau.
Vergleichen heißt immer, es gibt einen Sieger und einen Verlierer.
Ja. Und es ist immer ein Zeichen für Angst eigentlich.
Genau.
Ja. Und Angst in den Griff zu kriegen, weil wenn ich so und so, wenn ich mich wieder positioniert habe und ich die Macht habe, mich dahin zu stellen, wo ich mich sehen will, dann ist wieder alles gut.
Ja.
Statt es sein zu lassen und gleich irgendwie zu sehen, was es so sonst noch so gibt. Und da sind wir wieder beim Dazwischen, ne?
Ach, so, wie schön.
Wie schön. So, jetzt haben wir aber hier wirklich das Wort zum Sonntag. Ach, apropos, wo wir hier schon wieder beim klerikalen Ding
Simi,
sind.
Lissi.
Ich gehe jedes Mal, wenn ich in Neukölln bin, gehe ich in die Kirche und zünd Kerzen an. Obwohl ich mit dem Verein ja nichts zu tun habe.
Ja.
Dann mache ich ein Foto und dann schicke ich das immer an Kalle.
Aber Lissi habe ich bei dir kennengelernt. Eben. Und dafür bin ich dir zum Beispiel auch sehr dankbar.
Toller Mensch.
Super toller Mensch. Ja. Ich bin dir sowieso sehr dankbar, weil du hast mir Neukölln geöffnet.
Ja, und du hast mir den Fame geöffnet.
Ja.
Nein, weil du bist ja auch, das war ja auch das Semi-Will-Prinzip, was retrospektiv mir erst klar geworden ist, das Zusammenbringen von dem kommerziellen Mainstream-Ding mit dem komischen Ding.
Ja.
Was eben, wenn du zwei Bubbles miteinander mischst, entsteht nämlich was Neues.
Ja,
und da sind wir so. Und da wird ganz viel aufgedröselt. Und ich glaube, dass wir viel mehr Schnittmengen bilden müssen. Da sind wir wieder im Dazwischen. Und ja, und da, wo die Schnittmenge ist, ist Energie drin. Und das hast du mir, ne? Du warst eben nicht der Schnösel. Du hast mich begleitet. Du hast uns gerettet.
Naja.
Du hast uns unterstützt ohne Ende. Und ich bin anderen Leuten begegnet, die dir begegnet sind und die mir genau das nochmal erzählt haben. Du kennst ja auch den Hajo und so.
Mhm.
Also du, das ist für mich was total Schönes, weil du eine von den Figuren bist, die ich schnell auf dem Schirm habe, wenn es um dazwischen geht auch. Nein, weil ich bin ja auch schwarz-weiß sozialisiert.
Ja, und jetzt muss ich auch nochmal Wort zum Sonntag, was ich meinen Söhnen seit ein paar Jahren, natürlich nur, wenn ich gefragt werde, erkläre, die Fragen, die überlegen sich ja immer so, Job und was soll ich werden und was ist zukunftsfest und so. Der Große ist jetzt Garten- und Landschaftsbauer, aber das kann man ja auch nicht ewig machen, weil irgendwann mal Rücken, Knie und so weiter, da musst du schon mal was anderes überlegen. Der Kleine ist gerade so mitten in der Phase der Orientierung. Und was wir festgestellt haben und was ich den Jungs auch immer wieder versuche klarzumachen, zwischen den Disziplinen, da liegen die wirklich interessanten Jobs. Also, wenn du Gartenbauer bist und den ganzen Tag mit der Schaufel und der Schubkarre unterwegs, wenn du dann bestimmte Computerfähigkeiten hast und mit einer künstlichen Intelligenz und einer Augmented Reality Gärten entwerfen kannst, die wirklich gut aussehen und dir das deinen Kunden zeigen kannst und dann auch noch eine künstliche Intelligenz hast, die dir ausrechnen, was du da für Erde brauchst und ich weiß nicht, wie die Kosten sind oder so. Also wenn du auf der einen Seite Computerfähigkeiten hast und auf der anderen Seite ganz handfeste Gärtnerfähigkeiten, in diesem dazwischen, genauso wie jetzt Suse, meine Frau, die auf der einen Seite Psychologie und auf der anderen Seite diesen Wald, diesen Naturfimmel hat, das gehört ja erstmal gar nicht zusammen. Mhm. Natur ist ja eher was, naja, was Feindliches, ne? Oder irgendwas, was so doof ist oder nicht ordentlich entwickelt oder so.
Und die Psychos ist ja eine Wissenschaft, ne?
So, und Suse schleppt ihre Klientinnen mit in den Wald und stellt fest, guck mal an, dieses Naturerfahren, grün ist die Farbe, bei der die Menschen die meisten Unterscheidungen machen können. Also die meisten Abstufungen, die meisten Nuancen. Warum? Weil wir seit Hunderttausenden von Jahren einfach von Grün umgeben sind, weil wir da draußen, wir konnten immer sehen, das helle Grün an dem Blatt bedeutete das und das und so weiter und so fort. Also die Natur und die Psychologie zusammenzubringen und festzustellen, dass das den Menschen womöglich bessere Heilungserfolge bringt, auch so spannend. Also die Zukunft auch von Ausbildung und Wissenschaft und Forschung, so liegt, glaube ich, immer so zwischen den Disziplinen. Das, wie gesagt, das sind so goldene Worte des Vaters.
Ja.
Ich merke an deinem nachdenklichen Blick, dass du auch ganz fasziniert bist von, von der Schönheit.
Ich denke eigentlich drüber nach, wie du kommen wir jetzt aus dem Gespräch eigentlich raus?
Seit jeher spielst du mit meinen Gefühlen. Das finde ich, ich habe es gemerkt inzwischen.
Na, ich fand das immer so nett von dir, dass du quasi auf mich immer so ein bisschen sexistisch agiert hast, weil das hat mich ja auch gefreut.
Du meinst, damit ich so eine Triebabfuhr hatte oder fühltest du dich persönlich irgendwie damit gewertschätzt?
Nein, fühle ich dann als
Frau gesehen. Aha, also wenn ich sexistische Witze mache, fühlst du dich als Frau gesehen?
Ja, ich weiß nicht, ob das
Hallo Feminismus, ihr müsst noch mal ganz neu nachdenken.
Nein, ich bin Feministin. Okay. Hallo, ich mache mein Leben alleine schon immer und sehr gerne alleine und bin mein eigener Herr, meine Freiheit. Ich berate Männer auch gerne und
auch
so,
ungefragt vermutlich.
Auch unselbstverständlich, auch ungefragt. Aber ich bin halt, ich war nie die klassische Troller, ey, die machen wir jetzt klar, Frau. Ich habe mir auch immer im Partybereich die Typen klar gemacht.
Ach Quatsch.
Ich habe gesagt, der ist groß und sieht aus wie ein Arsch, den will ich.
Ja,
wir
schreiben
das Jahr 1988. Ja, und räumen mal die blonden großen Frauen da weg.
1988, da war ich 24, da hatte ich noch gar keinen Sex.
Du warst ja Protestant, ich war Katholikin.
Ja gut,
klar. Ich war auf einer Nonnenschule.
Ja klar, da ist man mit 12 dran.
Da bist du mit 13 auf der Bar, mein Lieber. So, und ich glaube, mit diesen edlen Worten gehen wir jetzt auch mal aus dem Gespräch.
Wir grüßen alle Religionsgemeinschaften.
Alle, wirklich. Ihr steht da nebeneinander und seid alle gleich viel wert. Und kein Streit bitte mehr darüber jetzt. Hajo, was ist dein Plan? Was steht an bei dir? Worauf freust du dich?
Worauf freue ich mich? Ich freue mich jetzt tatsächlich auf ein Wochenende, bei dem, währenddem meine Gattin in Potsdam ist, was ja die nächstgelegene Hauptstadt ist von Berlin aus. Dort trifft sich nämlich die Deutsche Gesellschaft für positive Psychologie, DGPP. Und da ist sie Mitglied.
Okay.
Sie ist nämlich auch, das ist einer der jüngste Zweig der Psychologie.
Die positive.
Das heißt nicht, dass man alles schön betet, sondern dass du nicht ewig lange in der Vergangenheit gründelst, so warum deine Mutter an allem schuld ist, sondern dass du das akzeptierst, dass du dieses Mutterding hast und versuchst damit umzugehen. Das heißt nicht problemorientiert, sondern lösungsorientiert. Und wenn du während so einer Analyse nochmal 250 Stunden durchkaust, dass alles das, was Mutti nicht verbockt hat, hat Vati verbockt. Das ist ja immer das Ergebnis.
Ja.
Das hilft dir nur gar keinen Schritt weiter. Ich kenne einige Menschen, die gerade nach so einer Analyse nicht glücklicher waren als vorher. Und es hat viel Zeit, viel Geld, viel Energie gekostet.
Und da fängt die Arbeit im Grunde erst an.
So.
Ja.
Und da fängt sie dann an und sagt, ey, dass du einen an der Waffel hast, völlig in Ordnung, genau. Haben wir alle. Wie gehen wir damit um? Was tun wir, wenn wieder so ein Schub kommt? Ja. Hast du Handwerkszeug und so weiter? Mhm. Und das machen die Positivpsychologen und das, da sind alle ihre, ach was weiß ich, Professorinnen und Weggefährten und ich habe ein Wochenende sturmfrei.
Und was machst du?
Ich werde, ja, ich werde meine Guilty Pleasures ausleben und wahrscheinlich, ich weiß noch nicht, ob ich die Unterhose anlasse oder ob ich sie auch noch ausziehe, aber dann werde ich mich in meinen Komposthaufen setzen und glücklich sein.
Ach herrlich, grüß mir die Lebewesen in deinem Komposthaufen, recht herzlich.
In einer Handvoll Kompost sind mehr Lebewesen als Menschen auf der Erde.
Was ist das jetzt? Wo hast du das her?
Von Professor Rösel, Deutschlands führendem Kompostforscher, den wir in unserem Podcast schon zu Gespräch hatten. Der könnte dir auch was über Zwischenstadien erzählen.
Na gut.
Ja, Kompost.
Also, liebe Gruppe da draußen, liebe Zuhörer, ich wünsche euch einen schönen Resttag. Freue mich, dass ihr zugehört habt und sage, Hajo, du siehst Hammer aus, dass du dir den Bart wieder gekürzt hast, die Haare sind gut geschnitten, du siehst wieder aus wie ein Mensch.
Ich komme gerade unter der Dusche auch raus.
Ja, lecker, alles frisch, alles frisch, mediterran.
Ich war beim Kickboxen.
Ja,
bin
wow.
So eine Granate.
Also, 60, Hammer, Hammertyp.
Das ist ein Anfang.
Hajo Schumacher.
Tschüss.
Tschüss, Hajo.